Wenn man hier so ein bisschen die generellen Tendenzen bewertet, dann sind es vor allem Versuche, bereits etablierte Wirkstoffklassen zu verbessern, indem man neue Vertreter dieser Wirkstoffklassen zur Behandlung von Brustkrebs auf den Markt bringt.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Theo Dingermann, Senior Editor der Pharmazeutischen Zeitung, und ich spreche heute mit meinem Kollegen Professor Manfred Schubert-Zillowitz über die Behandlung von Brustkrebs mit einem besonderen Schwerpunkt auf Arzneistoffentwicklungskandidaten, also Arzneistoffe in der Pipeline. Nun, meine erste Frage an dich, Manfred, ist, warum hast du gerade jetzt dieses zugegebenermaßen sehr attraktive Thema vorgeschlagen? Gibt es einen Anlass, gerade jetzt einen geschärften Blick auf neue Therapieoptionen für diese relevante Krankheit zu richten?
Ja, grüß dich, lieber Theo. Diese Frage ist natürlich sehr berechtigt und ich möchte drei Detailantworten geben. Der erste Punkt ist, du weißt, ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Innovationen und damit natürlich intensiv mit der Pipeline. Der zweite Punkt ist, wenn man nach Deutschland sieht und dann auch die Frage stellt, wie viele Krebserkrankungen gibt es pro Jahr in Deutschland, die neu diagnostiziert werden, dann sind das ungefähr 500.000. 500.000 Neudiagnosen in Deutschland. Mehr oder weniger symmetrisch verteilt auf Männer und Frauen. Und wenn man dann fragt, was die wichtigste Krebsentität bei Frauen ist, dann ist es das Mammakarzinom mit immerhin 70.000 Neufällen in Deutschland. Und der dritte Punkt, den ich hier anführen möchte, ist, wir stehen vor dem Monat Oktober. Der 1. Oktober ist der internationale Brustkrebstag und der Oktober ist der internationale Brustkrebsmonat. Das geht zurück auf eine Initiative der amerikanischen Krebsgesellschaft aus dem Jahr 65. Und ich finde, das Anliegen dieser Gesellschaft zu sagen, wir müssen gerade für diese Tumorentität viel Bewusstsein schaffen, für die Krankheit insgesamt, für die Diagnostik und auch für die Behandlungsoptionen. Das war der Grund, warum ich gesagt habe, lass uns einen Blick in die Pipeline werfen.
Ja, das ist natürlich tatsächlich ein wichtiger Grund. Wir werden uns auch innerhalb der Redaktion der Pharmazeutischen Zeitung natürlich mit diesem Thema über den Monat Oktober immer wieder beschäftigen. Aber es sind eben auch die Zahlen, die beeindruckend sind. Und ich stimme dir uneingeschränkt zu, dass wir dem Thema Brustkrebs wirklich große Aufmerksamkeit schenken sollten, beziehungsweise müssen. Unstrittig ist, das will ich aber auch sagen, dass in den letzten 20 Jahren erhebliche Fortschritte bei der Behandlung der unterschiedlichen Formen von Brustkrebs gemacht wurden. Aber dennoch sollte man fragen, ob sich neue Therapieoptionen am Horizont abzeichnen. Wie siehst du denn die Entwicklung in der Pipeline?
Ja, die Pipeline ist insgesamt mehr als spannend, muss man sagen. Also, und wenn man hier so ein bisschen von oben die generellen Tendenzen bewertet, dann kann man sagen, dann sind es vor allem Versuche, bereits etablierte Wirkstoffklassen zu verbessern, indem man neue Vertreter dieser Wirkstoffklassen zur Behandlung von Brustkrebs auf den Markt bringt. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass man tatsächlich versucht, neue innovative Wirkprinzipien zur Anwendung zu bringen für die unterschiedlichen Formen des Brustkrebses, wie du zu Recht ja auch gesagt hast. Und ich will hier beispielhaft aufführen, was sich da tut momentan. Wir alle kennen den Arzneistoff Fulvestrant. Das ist ein Arzneistoff, der an den Östrogenrezeptor bindet, bei Östrogenrezeptor positive Mammakarzinom, und durch die Bindung an diesen Rezeptor blockiert, beziehungsweise kommt es in der Folge sogar dazu, dass der Rezeptor, wie wir sagen, downreguliert wird, die Zahl der Rezeptoren wird vermindert. Und wenn du jetzt in die Pipelines schaust, siehst du insgesamt 4 neue SERDs, die in der klinischen Entwicklung der Phase 3 sind. Das sind sogenannte selektive Östrogenrezeptor-Degrader, die sich wirklich anschicken, das Spektrum der Möglichkeiten im Bereich dieser Wirkstoffklasse zu erweitern. Dann haben wir aber auch interessante Neuentwicklungen. Beispielsweise den Wirkstoff Webdegestrant. Das ist insofern interessant, als das ein neues Wirkprinzip ist, und zwar aus der Gruppe der sogenannten Protex. Das ist ein zunächst nicht ganz einfach verständliches Wirkprinzip, wo es im Kern darum geht, dass mit einem Wirkstoff der gezielte Abbau, die Proteolyse eines Targets erzeugt wird, erreicht wird, in diesem Fall Östrogenrezeptor. Ja, und dann will ich noch sagen, das, was sich auch abzeichnet, ist, dass wir die Antikörpertherapie, die auch bei der Brustkrebstherapie eine zentrale Rolle spielt, denken wir nur an die Wirkstoffe, die sich gegen den humanen epidermalen Wachstumsfaktor 2 richten, HER2-Antikörper, Stichwort Trastuzumab, dass man versucht, solche Antikörper jetzt zu kombinieren mit Toxinen in Form von sogenannten Antikörper-Wirkstoffkonjugaten. Und ein letzter Punkt, den ich ansprechen möchte: Wir alle haben verstanden, dass das Immunsystem, das körpereigene, auch eine Art großes Target ist für neue Wirkstoffe. Und das zeichnet sich jetzt auch ab bei der Behandlung von Brustkrebs. Das heißt, die Beeinflussung des körpereigenen Immunsystems, um Tumorzellen gezielt, nämlich Brustkrebszellen, zu bekämpfen. Also insgesamt eine spannende Entwicklung, die an diesen Beispielen auch wirklich deutlich wird.
Das war jetzt ein spannender und umfassender Überblick. Mich interessieren aber auch Details, und deshalb möchte ich nochmal nachfragen, zum Beispiel, was es mit dem Webdegestrant auf sich hat, mit diesem neuen Begriff, auch für mich relativ neuen Begriff, Protec. Kannst du da nochmal ein paar Details nennen und vielleicht skizzieren, wie sich das in Form einer neuen Wirkstoffklasse letztlich etablieren könnte, dieses Prinzip?
Ich versuche das in der gebotenen Kürze zu machen. Worum geht es bei den Protecs? Bei den Protecs geht es darum, dass ein Target-Protein gezielt abgebaut wird. Wie erreicht man das? Indem man ein Molekül, das gar keine großen wichtigen Eigenschaften hat, nur eine wichtige Eigenschaft: es muss eine Affinität zum Zielprotein haben. Dieses Protein nutzt man, um eine weitere Komponente, eine sogenannte E3-Ligase, in die Nähe des Target-Proteins zu bringen, um damit zu erreichen, dass dieses Target-Protein markiert wird, markiert für den zellulären Abbau. Wir nennen das Ubiquitinilierung. Und das heißt, man nützt ein Molekül aus mit hoher Affinität an das Target-Protein, bringt eine E3-Ligase in die Nähe des Target-Proteins, das Protein wird markiert und wird dann vom körpereigenen Abfallsystem Proteasom entfernt, zerschnitten, zerstückelt, gezielter Abbau. Warum will man das an der Stelle machen? Hier ist das Target der Östrogenrezeptor. Wie gesagt, man kann da mit Antiöstrogenen arbeiten, Stichwort Tamoxifen, man kann mit Degradern arbeiten, aber man kann auch einen gezielten Abbau machen, der induziert wird durch das Markieren dieses Proteins. Und dieser Wirkstoff ist der am weitesten fortgeschrittene Wirkstoff aus der Gruppe der Protex, die seit einigen Jahren in der klinischen Entwicklung sind und jetzt langsam zeigen, dass sie in die Phase der Zulassung kommen.
Ja, das ist wirklich spannend, weil das eben, ich sag mal, ein Stück weit nicht ein MeToo-Ansatz ist. Du hast ja in deiner Einleitung gesagt, dass durchaus auch vorhandene Prinzipien weiterentwickelt werden. Das wäre ja eine Art MeToo-Ansatz. Aber hier sind wir dann
völlig neu.
Ja, völlig neu. Also
in völlig der, neu. Absolut in richtig.
Mhm. Dann hast du auch erwähnt, dass die Konjugate, die Antikörperkonjugate, also die ADCs, hier auch beim Mammakarzinom zu reüssieren beginnen. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich war zu Anfang skeptisch, was die ADCs anbelangt, weil wir natürlich mit den Antikörpern schon gute Wirkstoffe hatten, die letztlich ja auch eine, ich sag mal, Zellzerstörung induzierten durch die Mechanismen des Immunsystems. Aber tatsächlich lag ich da falsch, denn ADCs haben eine Zukunft, das ist überhaupt keine Frage. Wie sieht es bei den Brustkrebsmedikamenten diesbezüglich aus?
Ja, da gibt es zum einen die Entwicklung, dass bereits verfügbare Antikörper, Stichwort Trastuzumab, jetzt auch als Trastuzumab-Wirkstoffkonjugate therapeutisch eingesetzt werden, mit großer Bedeutung. Und darüber hinaus, und jetzt mache ich wieder den Blick in die Pipeline, neue Targets, neue Antigene auf Brustkrebszellen identifiziert wurden. Nicht, die werden nicht nur dort exprimiert, aber vor allem bei Brustkrebszellen. Da wäre der Faktor TROP, das ist der Trophoblastenzelloberflächenantigenrezeptor beziehungsweise Antigenprotein. Und dieses Protein ist jetzt Target für zwei Antikörper in später Phase der klinischen Entwicklung, die eben auch oder die vor allem als Antikörper-Wirkstoffkonjugate konzipiert wurden. Da ist einmal das Datopotamab deruxtecan, sehr wichtiger Arzneistoff, und das Sacituzumab tiromotecan, beides sogenannte ADCs, Antikörper-Drug-Conjugate-Wirkstoffe, die sich in später Phase der klinischen Entwicklung befinden. Und wenn du dir ansiehst, wie umfassend hier die klinischen Studienprogramme sind, muss man sagen, ist die Hoffnung wirklich sehr groß, dass unterschiedliche Formen von Brustkrebs mit Hilfe dieser sehr schweren Waffen, wenn ich das so sagen darf, behandelbar werden.
Nun, was du auch erwähnt hast, und da habe ich die Ohren gespitzt, muss ich sagen, ist ein immunologischer Ansatz. Die Krebsimmunologie spielt ja mittlerweile eine große Rolle. Ich nenne hier die Checkpoint-Inhibitoren. Aber du hast erwähnt, dass es hier auch einen Ansatz beim Mammakarzinom gibt. Und der Wirkstoff, der hier in der Entwicklung ist, das ist das Eftilagimod, ein sogenanntes LAG3-Protein. Was ist denn das? Ist das vergleichbar mit Checkpoint-Inhibitoren?
Es gibt eine Gemeinsamkeit mit den Checkpoint-Inhibitoren, was diesen neuen Wirkstoff betrifft. Und das ist die Tatsache, dass das körpereigene Immunsystem beeinflusst wird. Checkpoint-Inhibitoren haben die tolle Eigenschaft, die Bremsen des Immunsystems zu lösen, damit das körpereigene Immunsystem wieder scharf gestellt wird in Richtung Tumorzellen. Beim Eftalagimod verhält es sich anders. Das ist ein Protein, das bindet an antigenpräsentierende Zellen, und zwar ist hier der sogenannte MHC2-Rezeptor oder das MHC2-Molekül das Target. Durch die Bindung dieses Proteins, dieses Peptids, Eftalagimod an antigenpräsentierende Zellen, kommt es dazu, dass das körpereigene Immunsystem aktiviert wird. Es werden unterschiedliche Zellen sozusagen vermehrt gebildet, CD8-Plus-Zellen, CD4-Zellen, und viele andere Zellen, die am Ende dazu beitragen, dass das körpereigene Immunsystem aktiviert wird, um sich gezielt auch gegen Brustkrebszellen zu richten. Und die bisher verfügbaren Daten lassen erkennen, dass dieser Ansatz auch ein fruchtbarer Einsatz sein kann.
Ja, das ist wirklich interessant, denn das Immunsystem ist natürlich eine scharfe Waffe, die wir selber mit uns tragen gewissermaßen, die aber dummerweise Tumorzellen verstehen zu entschärfen gewissermaßen.
Das ist genau der Punkt. Ja.
Nun, ein Stück weit Themenwechsel. Innovationen und therapeutischer Fortschritt sind zweifelsfrei natürlich positiv zu bewerten. Allerdings sind sie auch immer assoziiert mit einem Wermutstropfen, und das sind die hohen Kosten. Da kann man drauf wetten, dass Innovationen halt teuer werden. Unter diesem Aspekt kann man fragen, was diese innovativen Therapeutika, die du uns vorstellst oder vorgestellt hast, kosten werden und wie sich der Markt in diesem Brustkrebsmedikamentensegment entwickelt. Gibt es dafür verlässliche Zahlen und Einschätzungen, lieber Manfred?
Theo, tatsächlich gibt es hier nicht nur verlässliche Zahlen, sondern auch gute Einschätzungen. Die stammen natürlich nicht von mir, ich bin da kein Experte, sondern ich beziehe mich hier auf Analysen eines amerikanischen Unternehmens, das sich mit Marktentwicklungen beschäftigt, insbesondere im Gesundheits- und Pharmabereich. Und wir können eines festhalten. Im Jahr 2023 sind in 7 wichtigen Märkten, dazu zählen die Länder USA, Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien und so weiter, die bekannten großen Länder, im Jahr 2023 sind für Brustkrebsmedikamente 28 Milliarden US-Dollar ausgegeben worden. Das ist sehr viel Geld und belastet die Gesundheitssysteme in unterschiedlichem Maße. Das sind die Fakten. Das ist der Blick auf das Jahr 2023. Das amerikanische Analyseunternehmen, das hier diesen Gesundheitsmarkt beleuchtet, geht davon aus, dass wir alljährlich in den nächsten Jahren, und die Schätzungen gehen bis zum Jahr 2032, Umsatzsteigerungen haben werden in der Größenordnung von 6-7%. Das heißt, der Markt im Jahr 2032 bei den Brustkrebsmedikamenten wird voraussichtlich bei 50 Milliarden US-Dollar liegen. Das sind natürlich erhebliche Steigerungen.
Und was bedeutet das für den deutschen Markt? Gibt es da Hinweise? Analysen?
Wie gesagt, Deutschland ist bei dieser Analyse nur ein Teil der Länder, die hier in den Blick genommen werden. Aber ich denke, wir können heute schon eines festhalten. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund aktueller Diskussionen zur Finanzierbarkeit des deutschen Gesundheitssystems werden wir nicht umhinkommen, die Frage zu stellen, wie gelingt es uns, im Spannungsfeld zwischen Innovation und medizinischem Fortschritt einerseits, aber natürlich auch nur verfügbaren Mitteln andererseits, diesen Spagat zu schaffen. Weil wir haben weder im Wirtschaftswachstum diese Zahlen, noch haben wir bei den Beiträgen in die Krankenkassen diese Zuwächse. Das heißt, wir kommen an unsere Leistungsfähigkeit und wir werden uns ohne Wenn und Aber überlegen müssen, wie wir vernünftige Kostendämpfungsmaßnahmen setzen, um uns diese innovativen Therapien bei einer so wichtigen Volkskrankheit, wenn ich das so sagen kann, Mammakarzinom leisten können.
Ja, das ist ja nun nicht ein Einzelfall, möchte ich mal sagen. Wir haben ja in anderen Podcasts dieses Thema auch beleuchtet und sehen, was hier für Herausforderungen auf unser Gesundheitswesen zukommen. Nun, zum Schluss dieses Podcasts drängt sich aber für mich noch eine andere, eine fachliche Frage auf. Denn bisher hast du die besonders heimtückische Form einer Brustkrebserkrankung, das sogenannte triple-negative Mammakarzinom, noch nicht erwähnt. Gerade hier besteht ein besonderer unmet medical need. Kannst du uns da auch was Neues berichten?
Ja, Theo, du legst am Ende von unserem Podcast ein klein wenig die Finger in die Wunde. Tatsächlich ist es so, dass es vor allem so ist, dass besonders häufige und einigermaßen gut therapierbare Formen des Brustkrebs im Zentrum der Entwicklung von neuen Medikamenten stehen. Und für diesen triple-negativen Brustkrebs finde ich in der Pipeline nicht allzu viele Vertreter, aber ich nenne einen, nämlich ein Antikörper-Wirkstoffkonjugat, das sich nicht gegen HER2 richtet, sondern gegen diesen Trophoblasten-Zelloberflächen-Antigen-Rezeptor bzw. Protein, das Sacituzumab-Tirumab. Motecan wird in diesem Bereich tatsächlich in einer großen Phase-3-Studie getestet bei triple-negativen Brustkrebs.
Ja, das wäre ein wirklicher unmet medical need. Ja, gerade auch junge Frauen sind von dieser schweren Erkrankung betroffen.
Ja.
Seit 39 Jahren findet jährlich der internationale Brustkrebsmonat Oktober statt. Und ein Kennzeichen ist ja auch das sogenannte Pink Ribbon, das Bändchen, das man sich ans Revers heften kann, wenn man eben sich hier zu dieser bedeutenden Awareness-Bildung bekennt. Sinn ist es, die breite Öffentlichkeit über Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Brustkrebs zu informieren. Für uns als Pharmazeutinnen und Pharmazeuten stehen vor allem Arzneimittel im Zentrum dieses Interesses. Besonders interessant sind Neuentwicklungen, mit deren Hilfe dieser Tumor, der alles andere als eine uniforme Krankheit ist, noch differenzierter und erfolgreicher behandelt werden kann. Wir haben in diesem Podcast einiges gelernt. Und ich danke dir, Manfred, dass du uns die Entwicklungen aufgezeigt und erklärt hast, die hier gewissermaßen am Horizont sich abzeichnen. Betroffenen kann und sollte dies Mut machen. Bereits jetzt liegen die 5-Jahres-Überlebensraten für Brustkrebs bei knapp unter 90%. Das war vor 50 Jahren noch ganz anders. Da überlebten nur 65% der Frauen mit einer Brustkrebsdiagnose mehr als 5 Jahre. Und das können wir mit einem gewissen Stolz sagen, entscheidenden Anteil an diese positive Entwicklung haben ausgeklügelte Arzneimittel. Damit bedanke ich mich bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, fürs Zuhören und bei dir, Manfred, für das informative Gespräch. Ciao, Manfred.
Ciao, Theo. Danke.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.